Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Wir sind hier auf einer großen Veranstaltung in Bonn.
Ja, und zwar eine Veranstaltung in Bonn. Die haben neue Räumlichkeiten, das heißt, man müsste sagen Eröffnung des Zentrums, aber nee, es ist einfach nur der Umzug. Aber so genial und so sensationell. Die Räumlichkeiten sind toll und wir sitzen hier vor einem großen Zelt und
Viele kleine Zelte davor. Sieht so ein bisschen aus wie bei einer Fanmeile.
Ja, wirklich. Und viele Dinge, die man hier essen kann. Und hier ist großer Treffpunkt gewesen für viele, viele Patienten. Die wollten ja eigentlich die Veranstaltung in ihrem Zentrum gestalten.
Ja, der Zuspruch war zu groß.
Ja. Viel zu groß, über 600 Anmeldungen.
Und die sind auch, glaube ich, alle da, so wie es aussieht.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich muss dir sagen, ganz tolle Vorträge. Ja. Vorträge von ganz früher, wie das Ganze entstanden ist, mit Herrn Dr. Brackmann, Frau Brackmann und Professor Egli, bis zu der Zeit, wann Professor Oldenburg 2005 das Ganze übernommen hat. Also die Zeitreise war sehr beeindruckend und ich kann dir sagen, an der einen oder anderen Stelle sehr emotional. Und auch, ich glaube, auch für Herrn Dr. Brackmann, das haben wir gehört, dass die ein oder andere Stelle doch sehr emotional gewesen ist. Und überleg mal, der eine Patient, den er uns da vorgestellt hat aus dieser Zeitreise und der dann selber dann diesen Vortrag auch noch gehalten hat. Ich war zutiefst beeindruckt von diesem Patienten.
Ja, die Geschichte des Bonner Hämophiliezentrums ist auch ein Stück weit eine Geschichte der Hämophilie.
In jedem Fall, überleg mal, die ärztlich kontrollierte Heim-Selbstbehandlung, die Einführung der Prophylaxe, nicht mehr zu warten, bis man eine Blutung hat und diese dann zu behandeln, sondern ganz klar vorweg, also prophylaktisch zu behandeln. All diese Dinge sind tatsächlich hier als Standard gesetzt worden.
Und hier sind auch sehr viele Menschen, die auch alle offensichtlich sehr dankbar sind. Ne? Also das ist teilweise ein sehr herzliches Wiedersehen mit Herrn Brackmann.
Auf jeden Fall. Und sagen auch, dass Herr Brackmann dem einen oder anderen tatsächlich auch das Leben gerettet hat. Und überleg mal, wie viele Patienten auch im Rollstuhl gesessen haben und die jetzt hier aufrecht hin und her gehen.
Ja.
Beeindruckend, wirklich beeindruckend, muss ich dir sagen. Und ich habe hier im Zelt auch einen Patienten miterlebt, den ich auch selber kenne, der kam mit seiner Mutter. Und das war für mich auch ein, ja, auch ein bewegender Moment, wie diese Mutter dann auch mit Herrn Brackmann gesprochen hat und sich ja zutiefst nochmal bedanken wollte für diese schöne Zeit mit ihrem Sohn. Der Sohn ist
sehr alt.
Ja, auf jeden Fall. Und das hat mich doch sehr beeindruckt.
Schwer im Alter zu schätzen, aber das geht weit über die 60 hinaus.
Genau, und ich muss dir sagen, das hat mich sehr beeindruckt, mit seiner Mutter hier reingekommen und bewegende Momente. Ja. Und und viele Menschen haben wir getroffen.
Viele wunderbare Menschen.
Sehr, sehr viele.
Ja, Susanne, du redest von wunderbaren Menschen und hier laufen ganz viele Menschen rum und wir haben eine wunderbare Person hier auch kennengelernt, Frau Elo, und sie hat uns eben eine schöne Geschichte erzählt und deswegen haben wir sie gebeten, heute dabei zu sein. Hallo Frau Elo.
Ja,
sind Sie denn hier dabei?
Ich bin seit 1967 an diesem Institut angestellt. Ich habe unter Professor Egli angefangen und ich kann Ihnen jetzt, weil wir ja die Hämophilie-Tagung haben, erzählen, dass ich 1967 die erste oder miterlebt habe als Labortante in Anführungsstriche, die Behandlung eines Hämophilen, der an den Mandeln operiert wurde mit chronischer Fraktion. Früher war es ja so, dass man Patienten nicht operieren konnte. Und unter der Ägide von Professor Egli ist damals dieser Patient an den Mandeln operiert worden und hat es auch überlebt. Dann das ist wirklich ein Ereignis gewesen. Ja. Ne? Und dann sind wir ja dann hier hochgezogen in das neue Institut, Ende 67. Und 71 hat Dr. Brackmann und mit seiner Frau die Hämophilie-Ambulanz begonnen. Ich war damals noch in der Hauptgerinnung tätig, aber seit 1979 bin ich Laborleiterin in der Hämophilie gewesen und habe aber während der Zeit von 71 bis 68, 78, 79 die Faktor 8 Bestimmungen und so weiter oben mit im Labor gemacht, Hemmkörper und so weiter. Und ich kann nur sagen, dass ich keinen Hämophiler heute vorstellen kann, wie die alten, in Anführungsstrichen, Hämophilen gelebt haben. Die haben ja keine Lebensqualität gehabt. Die kriegten ihre Blutungen. Alte Patienten haben mir erzählt, die später dann in Studien waren. Sie wurden ins Bett gelegt mit ihren Blutungen. Es hat ausgeheilt. Die Gelenke waren verknöchert. Die Kinder konnten keine richtige Schulbildung machen, waren sehr viel zu Hause. Das war also eine große Belastung für die Eltern als auch für die Kinder, weil die ja dann sehr viel Unterricht verpasst haben. Und Sie haben das ja gerade gehört bei diesem Vortrag von dem Andersen Terkel, dass der sehr lange in Dänemark nur im Bett gelegen hat.
Ja.
Das nächste Problem war natürlich dann auch, fing es ja mit der Substituierung der Faktor 8 Konzentrate an. Mhm. Die mussten früher sehr oft gegeben werden, im Gegensatz zu den heutigen Ergebnissen, die Sie heute bei dem Vortrag gehört haben, sodass das da auch für eine Erleichterung war, einmal für die Patienten von der Dame für die heutige Zeit und gegenüber der früheren Zeit. Mhm. Was auch ganz wichtig ist, dass die Patienten hier gelernt haben, beziehungsweise die Eltern gelernt haben, ihre Kinder zu substituieren. Sie haben es mit Hilfe von Dr. Brackmann, Frau Brackmann, Schwester Dorothee gelernt, die Venen zu finden. Ich habe es noch erlebt, dass Kinder am Kopf die Vene, am Kopf die Vene genommen wurde, ja, weil die sich ja strampelten, damit die, ich weiß nicht, wie man das medizinisch bezeichnet, dass die Eltern erlebt haben oder gelernt haben, ihre Kinder zu substituieren, sodass die eben frei waren von Ärzten und auch keine Sorgen hatten, das Kind hat jetzt eine Blutung, was mache ich jetzt? Sie haben dann Dr. Brackmann angerufen und der hat dann gesagt, so und so müssen Sie substituieren. Denn es war ja dann nachher auch so, dass das Konzentrat, dass die Eltern das Konzentrat mit nach Hause nehmen konnten.
Und das war, glaube ich, sensationell und das war einfach revolutionär auch sozusagen. Ja, das ist ja die sogenannte ärztlich kontrollierte Heimselbstverhaltung, auch wirklich, ich glaube, das war auch am Anfang schwierig für viele andere Behandler in Deutschland überhaupt anzunehmen. Und da hat er, glaube ich, gegen viele, viele Leute kämpfen müssen, der Herr Dr. Brackmann.
Er hat nicht nur gegen Leute kämpfen müssen, sondern auch, sagen wir mal, gegen die Krankenkassen. Es hat auch Prozesse gegeben, denn wie Sie gehört haben in den Vorträgen, hat er ja sehr, sag mal, für damalige Zeit schon sehr hoch subsidiiert. Heute sagt man ja aufgrund der Ergebnisse, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es noch zu wenig gewesen.
Genau. Ja.
Und mein Mann ist Lehrer gewesen und hatte einen hämophilen Jungen mit auf einer Klassenfahrt. Da war das selbstverständlich, dass er das Konzentrat mitgenommen hat, hat das in der Jugendherberge in den Kühlschrank gestellt und wenn dann was gewesen wäre, die Kinder konnten sich ja selbst substituieren. Der konnte sich dann versorgen. Ja? Das heißt, also auch die Kinder haben eine Freiheit gehabt. Sie konnten an bestimmten Ereignissen teilnehmen. So war es doch, Günther, ne? Mit deinem Schüler. Da hat er nicht mit zugehört.
Sie haben noch ein weiteres Thema angesprochen. Und zwar ging es um die Finanzierung der Konzentrate. Dass das durchaus ein Problem manchmal war, durch die ortsständige Krankenkasse.
Durch die Ortsständigen. Wir hatten hier einen Patienten, ich darf den Namen nicht sagen. Ich weiß auch nicht mehr genau, wo der war. Der hatte dann natürlich, war schwerster Hämophiler, hatte dann auch noch einen Hemmkörper. Und die Hemmkörpersubstitution ist ja sehr, sehr teuer. Und dann ging es also durch die Presse, der Herr so und so wohnt da und da. Und die haben diesen Patienten also auch, weil der Name dann in dem Ort bekannt war, sauber bedrängt. Ja, weil dann die Kassenbeiträge, dadurch, dass das in dem Ort, oder wie nennt man das, Sie wissen das besser, das wurde von, sagen wir, von Euskirchen bezahlt. Ja. Da musste der Euskirchener AOK-Verband das zahlen oder ein anderer finanzieren.
Deswegen auch Ortskrankenkasse.
Dann wurde das natürlich, die Beiträge angehoben und so weiter. Und dann gab es natürlich Proteste.
Ja, klar. Ja,
ich weiß nicht, ob ich mich jetzt so richtig ausgedrückt habe.
Nee, ist richtig.
Es war halt ein geringer Pool an Finanzierungsmöglichkeiten. Ja, ne? Und jetzt ist es ja deutschlandweit, deswegen, gesamtverteilt und daraus wird es eben genommen. Und das
haben die Professor Ekli, Brackmann und so weiter, Dr. Brackmann, durchgesetzt, dass das eben allgemein auf mehreren Schultern getragen wird, damit die Patienten entsprechend versorgt werden.
Ja. Jetzt waren wir ja eben in dem Haus und haben uns das angeschaut. Das ist ja wirklich alles sehr, sehr schön aus. Ja, ne? So große Räumlichkeiten, große Eingangstüren, behindertegerechte Eingänge. Wie war das damals gewesen?
Also wie Brackmanns angefangen haben, ja, war das unten einfach ein Kellerraum. Sie haben ja den einen Raum gesehen, wo die Patienten interviewt wurden, in Anführungsstriche, wo sie gelernt haben zu spritzen.
Ja.
Wie sie dann oben in die erste Etage kamen, war es dann schon etwas besser.
Frau Elo, eine Sache war Ihnen noch ganz wichtig, was Sie sagen wollten.
Dass die Patienten, die heutigen Patienten, ich weiß nicht, ob das jetzt eben aufgenommen worden ist, dass die heutigen Patienten nicht nachvollziehen können, welche Vorteile sie haben durch die Substitution. Dass sie frei leben können, dass sie reisen können, ja, dass sie keine Sorgen mehr haben müssen, ich falle hin, was passiert dann? Dass die Eltern ihre Kinder zu Hause substituieren können, dass die Konzentrate haben können, also unabhängig sein können. Ja, natürlich hat man Sorge, wenn man ein hämophiles Kind hat, aber es ist heute wesentlich einfacher als vor 30, 40 Jahren.
Ja.
Und auch diesen Aufbau dieses Institutes ist wirklich dem Dr. Brackmann zu danken, mit seiner Frau, der wirklich unermüdlich im Einsatz war.
Auch das neue Institut
jetzt. Auch das neue Institut, ja gut, bis 2005, jetzt ja nicht mehr, jetzt macht es ja Professor Ellenbeuch oder Dr. Goldmann. Aber das sind natürlich alles Werte, die vorher schon geschaffen worden sind.
Ja.
Ja, ja, die Philosophie, wie man dran, wie man vorgeht, ne, mit den Patienten und wie dann wirklich diese dauerhafte Erreichbarkeit auch immer der Einsatz für den Patienten.
Ja, das ich wollte glaube, ich das, ja. Ne, das ist also wirklich, er ist Tag und Nacht erreichbar gewesen. Und wir hatten ja einen Hintergrunddienst, wir hatten immer Dienst und wir wurden dann von Dr. Brackmann angerufen. Dann hieß es, in einer Stunde kommt der Patient XY da und da an, der hat eine Blutung. Dann haben wir, entweder wurde das Blut hier im Institut abgenommen oder wir sind dann schon zur Station gegangen und haben das dann bearbeitet und ihm die Werte durchgegeben und so weiter und so fort. Und wir hatten früher kein Handy oder sonst was. Nicht? Das ging, also wir hatten Berufsbereitschaft von freitagsabends um 17 Uhr bis montags morgens um 8 Uhr. Entweder waren wir zu Hause am Telefon, ja, oder wir konnten dann mal eine halbe Stunde rausgehen, einkaufen. Dann blieb mein Mann zu Hause und er wusste, wo ich war. Oder später gab es dann den sogenannten Pieper. Dann konnte man ja mitnehmen und dann piepte der und dann musste man sehen, dass man irgendwo ein Telefon fand, dass man und dann später eben das Handy. Ne? Das sind also die auch die Entwicklungen. Ne?
Ja, es ist schon, siehst ja, ne? Es ist schon hier ist, glaube ich, der Grundstein gelegt worden, mitgelegt worden, ne? in dieser Zeit. Ne?
Ja, aber vieles, was dann auch von anderen Zentren übernommen wurde.
Richtig, weil es eben auch maßgeblich das Beste für den Patienten war. Überleg mal, die ärztlich kontrollierte Heim-Selbstbehandlung und überleg mal, die Zertifizierung der Zentren ist auch gebunden an eine 24-Stunden-Erreichbarkeit und aber auch das Labor. Überleg mal, all diese Dinge, die Sie uns gerade erzählen, sind mittlerweile Bestandteil.
Standard.
Es ist Standard. Der Standard einer wie man zertifiziert werden muss für ein Zentrum.
Ja. Aber das wurde hier dann aufgebaut. Ne?
Genau. Es war irgendwann mal kein Standard, sondern jemand hatte die Idee und die Vision, das so zu entwickeln.
Ja, und wir hatten ja auch diese Kühlräume, wo die Konzentrate gelagert wurden. Das heißt, wenn also ein Notfall war, ein schwerer Notfall, wussten wir, wie wir in die Kühlräume reinkamen und haben die Konzentrate dann eben auch zu den entsprechenden Stationen gebracht.
Ja.
Also zur Medizin, zur Kinderklinik oder zur Chirurgie. Verstehen Sie, auch so waren die Patienten dann versorgt. Ja? Und es gab ja nicht nur ein Konzentrat von einer Firma, sondern wenn die dann mal eventuell nicht da war, konnte man auch notfalls auf ein anderes Konzentrat noch umsteigen. Ich meine, das sind auch Dinge, die alle organisiert werden mussten. Ja,
und die Chargen mussten dokumentiert werden. Und, also, und all diese Dinge mussten wirklich einem Standard gesetzt werden. Also ich bin wirklich beeindruckt, dass wir sie jetzt hier
und auch die Studien, die durchgeführt worden sind. Die ersten rekombinanten Studien, die ersten gentechnischen Studien, ja.
Da waren Sie auch dabei.
Ja, die ersten gentechnischen, war ich
auch. Und da haben Sie doch auch dann auch wahrscheinlich die Entwicklung gehabt.
Die Protokolle, das wurde ja damals alles in diesen Büchern, die wurden ja von den Firmen vorgelegt, das wurde alles noch handschriftlich eingetragen, das ging nicht über Computer. Und wenn sie sich verschrieben hatten, mussten sie das durchstreichen mit Datum und Kürzel abzeichnen und so weiter und so fort. Und auch nur mit schwarzem Stift, damit das einwandfrei war. Also da waren richtige Standards, ja.
Ja.
Ja gut, lang ist her. Heute ist es einfacher. Wahrscheinlich auch schwieriger, aber damals war von der Dokumentation, war es eben insofern schwieriger, weil das alles manuell gemacht werden musste. Ne?
Und Sie haben wahrscheinlich auch viele, ich sage jetzt einfach mal, jüngere Menschen an ihrer Seite gehabt, denen sie vieles haben beibringen können.
Ja, ja die, natürlich. Ja, wir haben zusammengearbeitet. Ne? Nicht, wir kriegten ja dann auch Kontrollen vom FDA und so weiter, die das dann die Unterlagen kontrolliert haben. Ne? Hm. Ne? Also einmal die klinische Seite, einmal die medizinische Seite, als auch dann die Laborseite. Wir mussten dann alle Unterlagen vorlegen, ne? Die dann wirklich eine Woche lang geprüft wurden. Ne? Also es war interessant, war viel. Aber ich sage immer nur, wenn der Dr. Brackmann das nicht gemacht hätte, mit diesem Engagement für seine Patienten und für seine Mitarbeiter so eingetreten wäre, dann hätte das so nicht existieren können und aufgebaut werden können.
Frau Elo, vielen Dank.
Gerne.
Das war super spannend und wir sehen ja das Ergebnis heute mit diesem tollen neuen Gebäude, der Struktur, die hier steht. Und ich glaube, dass das jetzt eine neue Basis ist für weitere Entwicklungen. Also ja. Die Entwicklung der letzten Jahre sind die Basis der Entwicklung der Zukunft.
Auf jeden Fall.
Ja. Also ich finde das toll, dass die Patienten sich jetzt nur noch alle Woche spritzen müssen und so weiter und so fort und nicht zweimal am Tag und so weiter. Ne? Das ist doch toll, ne? Und dass die so leben können. Gucken Sie mal, Sie sehen doch keinen hier, der irgendwie schwer humpelt. Sie verstehen, was ich meine.
Ja, die Zeiten ändern sich Gott sei Dank zum
Gott
Positiven.
Sei Dank. Auf jeden Fall.
Ja, Susanne, vielen Dank.
Björn, ich danke dir.
Und wir danken Ihnen, Frau Elo.
Ja. Vielen Dank.
Gerne.
Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan BioVitron. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.